Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmuth und mir sitzen heute über 25 Jahre Erfahrung in der Pflege gegenüber. Davon 11 Jahre im ambulanten Bereich und davon wiederum die letzten 5 Jahre als Leiterin der Diakoniestation in Nürnberg-Altenfurt, Fischbach und Mohnbrunn. Herzlich willkommen, Lubica Juada.
Hallo.
Ich hätte jetzt auch sagen können, mir sitzt die Liebe gegenüber.
Ja, das stimmt. Also früher, wo meine Tochter ganz klein war, da hat sie immer wieder gesagt, dass meine Mama Liebe heißt, weil tatsächlich Lubica, wird es ausgesprochen, bedeutet auf slawischer Sprache die Liebe.
Ja, total schön. Wir sind seit 5 Minuten per Du, seitdem wir uns kennengelernt haben, hatte ich das Gefühl, da ist auch gleich so ein Sack Liebe, der einem entgegenkommt. Haben deine Eltern den Namen bewusst gewählt, weil sie schon geahnt haben, Nächstenliebe würde eine ganz große Rolle spielen in deinem Leben?
Also soweit ich weiß, dass Mama wollte immer, dass ich Katharina heiße, aber der Papa hat sich doch durchgesetzt. Also er wollte unbedingt, dass ich diesen Namen trage, Lubica.
Mhm. Also in dem Fall muss ich sagen, schön, dass der Papa sich durchgesetzt hat. Du bist in der damaligen Tschechoslowakei geboren und hast dort auch deine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Wie war das bei dir? Wie lief das ab? Weil so in meinem Kopf Ausbildung, 3 Jahre Krankenhaus, Berufsschule, war das damals auch so bei euch?
Nein, also bei uns in damaligen Tschechoslowakei war es aufgeteilt. Die Grundschule dauert, also das Schulsystem allgemein ist anders. Die Grundschule dauert ja 8 Jahre und dann die Ausbildung war gleichgesetzt zum Gymnasium. Also 4 Jahre mit Abiturabschluss und deswegen die 4 Jahre statt 3. Und dann, wie gesagt, ich war schon ziemlich früh mir sicher, dass ich Krankenschwester werden wollte. Ich kann mich auch erinnern, wo ich in der 3. Klasse einen kleinen Aufsatz schon geschrieben habe über meine Berufswahl. Und da wusste ich schon, dass ich Krankenschwester werden will und eventuell ein bisschen inspiriert von meiner Schwester, die auch Krankenschwester ist. Die hat immer Verbände an mir ausgeübt und war ich immer so die Probierpuppe sozusagen zu Hause. Und auch meine Tante, die ist auch Ärztin. Also wir haben diese sozialen Zweig gerne gewählt, ne? Ja, in der Familie. Ja, und wie gesagt, begeistert immer noch. Bis jetzt.
Aber am Anfang erstmal im Krankenhaus.
Ja, im Krankenhaus. Also nachdem ich meine Ausbildung mit dem Abitur abgeschlossen habe, da in meiner Heimatstadt gab es damals nicht so viel Arbeiter. Heutzutage hört sich das wirklich ganz, ganz komisch an. Es war tatsächlich so, dass damals die Pflegedirektorin uns damals gesagt hat, na, also ich brauche nächsten 30 Jahre keine Krankenschwester. Die wollte eigentlich damals, dass die Krankenschwesterschule geschlossen wird. Und ich bin dann in die Hauptstadt gezogen und dort habe ich dann 3 Jahre im Krankenhaus gearbeitet auf der inneren Station.
Ja, ja. Das ist tatsächlich unvorstellbar uns heute. Ja. Zumal in so einer alternden Gesellschaft wie in Deutschland.
Richtig, ja. Also momentan, also ist die Pflegedirektorin der Krankenhaus meine Schwester und die hat gesagt, dass also diese Aussagen vor den 25 Jahren, das trifft nicht mehr zu. Sie sucht genauso verzweifelt an Pflegepersonal. Mhm. Also diese Mangel, Fachkräftemangel ist auch in der Slowakei.
Wann war dann, du sagst, du warst in der Inneren. Wie kam der Wechsel oder die Hinwendung zur Pflege älterer Menschen?
Also in der Ausbildung waren wir auch schon die meiste Zeit auf innere Station, wo wir den Menschen Hilfe angeboten haben und die Patienten auch zu den verschiedensten Untersuchungen mitbegleitet haben. Und da habe ich schon die Interesse und meine Neugier wurde geweckt, dass ich wirklich nicht nur die Pflege und die Hilfe gerne anbiete und gerne den älteren Menschen helfe, sondern auch die Kommunikation, der Austausch, die Erfahrungen, die Biografie von den Patienten, das hat mich immer interessiert. Und habe das immer von jedem Patienten etwas für mich, für mein Leben, für meine Zukunft genommen. Und deswegen, das war schon, es hat immer mehr sich gesteigert sozusagen auf, auch wo ich dann in Bratislava gearbeitet habe, dass die Patienten wirklich viel erzählt haben, wie es früher war da in Bratislava. Das ist so ein Dreieck vom, also Slowakei, damalige Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich. Haben die meisten Patienten auch dreisprachig gesprochen. Ja, und da war ich schon wirklich sehr begeistert von deutscher Sprache. Ich wollte mich immer verbessern und deswegen war ich auch sehr froh, dass manche mit mir ein bisschen Deutsch gesprochen haben. Ja.
Ah, aber du bist erstmal tatsächlich nach Österreich dann.
Ja, ja. Also das ist tatsächlich so gewesen, dass in Bratislava viele Krankenschwestern natürlich, die ein wenig bisschen Deutsch sprechen konnten, sehr schnell dann weitergezogen sind. Also Richtung Westen und Wien ist nicht weit weg von Bratislava, ist ungefähr, schätze ich mal, 50, 60 Kilometer entfernt. Und deswegen sind auch viele Krankenschwestern danach wirklich nach Wien oder der Umgebung gegangen, weil da wurde schon damals Personal gesucht.
Also seid ihr damals schon abgeworben worden quasi?
Ich habe einen anderen Weg, bin ich eingeschlagen, das war per Zufall. Im Freundeskreis hat eine, also Mutter von meinem Bekannten, so private Pflege durchgeführt, also 24 Stunden, weil sie hat gesagt, sie will sich nur auf einen Patienten fokussieren. Und da habe ich eine Agentur gewählt und durch diese Agentur bin ich auch in der Nähe vom Wien. Bin ich so gekommen und dann habe ich dort eine 92-jährige Dame gepflegt, die wirklich auch einen österreichischen Dialekt gesprochen hat. Das kam ein bisschen überrascht, weil ich konnte nur diese hochdeutsche Sprache und die Ausdrücke, diese Dialekte nicht so. Und manchmal habe ich immer wieder die Tochter anrufen müssen, was es da bedeutet.
Ja, ja, das glaube ich.
Das war meistens so, dass ich dann keine Ahnung und total verzweifelt war, was will sie von mir, ja. Mhm. Aber wirklich nach also 2, 3 Monate fühlte ich mich auch sehr wohl und auch geschätzt, muss ich sagen, in diese Familie.
Aber das heißt, du hast die ganze Zeit 24 Stunden am Tag in dieser Familie oder mit dieser alten Dame gewohnt?
Ja, verbracht, ja, genau, ja.
Und? Also gab es dann überhaupt einen Dienstplan, dass man dann irgendwann mal frei hatte?
Ja, also die Tochter, die hat immer geschaut, dass die, sie hat immer ein Geschäft, also einen kleinen so Tabakladen gehabt und die kam dann immer von 12 bis 15 Uhr und dann, das war meine 3 Stunden frei und manchmal kam auch am Abend der Sohn und das war, wie gesagt, wenn jemand aus der Familie kam, dann durfte ich dann mir frei nehmen und dann meine Freizeit sozusagen genießen, ja.
Mhm. Mhm. Und es war dir nie zu viel?
Nein, wirklich nicht. Ich habe diese Arbeit wirklich sehr gerne gemacht. Deswegen, wie gesagt, da muss der Mensch schon so geprägt sein, dass es gerne macht, weil ich finde, wenn das nicht mit Herzen oder so als ein Muss ist, dann wird man da auch nicht glücklich und die Familie auch nicht, also der Pflegebedürftige auch nicht. Hm. Das ist wirklich, die Chemie muss stimmen natürlich, und aber auch dieses Wohlbefinden von beiden Seiten. Und deswegen fand ich das damals auch gar keine Last.
Hm. Ja, aber man hat so dieses Bild, oder ich habe dieses Bild, gerade jetzt, wenn ich in Deutschland sehe, wie die Situation ist, auch von befreundeten Familien, wo eben Pflegekräfte aus dem Ausland im Haushalt mit wohnen und die aber zum Teil ja kleine Kinder zu Hause haben. Und das schnürt mir dann das Herz so zu, wo ich denke, ja, ist das wirklich freiwillig?
Ja, also es ist oft, dass die finanzielle Lage die Menschen dazu treibt, wirklich Haus und Kinder zu verlassen und dann wirklich so ein wenig Geld zu verdienen, weil die Gehälter sind in Osteuropa nicht so hoch wie hier. Ja. Hm. Hm.
Zurück zu dir nach Österreich. Die alte Dame, hast du sie dann gepflegt bis zum Schluss oder war einfach irgendwann für dich die Zeit, Ade zu sagen?
Ja, das war tatsächlich so. Ich habe dann durch meine ehemalige Kollegin das Angebot sozusagen bekommen, ob ich nicht nach München gehen möchte, wo ich auch eine ältere Dame pflegen sollte. Und ich wollte immer tatsächlich nach Deutschland kommen. Aber das war nicht so zwingend, jetzt muss ich unbedingt. Es hat sich so ergeben und ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mir das erstmal an. Was ist das für Familie? Wie gesagt, man muss sich wohlfühlen, die Chemie muss stimmen. Und dann war ich die erste 2 Wochen da und dann muss ich schon sagen, dass die Tochter ist auch gekommen zum Busbahnhof, hat mich abgeholt und habe ich wirklich wieder dieses Vertrauen, dieses gutes Gefühl gehabt. Die bemühen sich wirklich, denn dann ist es wirklich viel wert, dass jemand kommt, aber diejenige, die muss sich auch im Hause zum wohlfühlen. Also die haben mir ein Zimmer zur Verfügung gestellt, eigenes Bad und war wirklich super, super eingerichtet, muss ich sagen. Und auch die Dame war sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Wir haben uns 4 gelacht und wirklich schöne 2 Wochen verbracht. Und deswegen habe ich mich auch so entschieden, dass ich Österreich verlasse und dann nach München ziehe.
Ja. Ah, das heißt, ihr habt erstmal so eine Art Probewohnen gemacht.
Ja. Ja, wollte ich immer, ne, dass ich da mal sehe, was für eine Familie das ist und ob das wirklich passt von beiden Seiten. Ja.
Wie hat es dich dann nach Nürnberg verschlagen?
Das war wieder mal, also nach den 2,5, 3 Jahren, wo ich in München war, die Angehörigen, also die Tochter, hat sich mit der damaligen Familie in Nürnberg irgendwo im Urlaub getroffen und die haben ja gesagt, ja, die haben eine 24-Stunden-Hilfe, die wirklich wunderbar arbeitet und so, will mich halt jetzt nicht loben, aber das war so, dass die halt gesagt haben, okay, die ist wirklich nett, bemüht sich und macht alles drum und dran, nicht nur die Pflege, sondern auch die Betreuung und nimmt sich Zeit auch für den Betroffenen. Und so sind wir dazu gekommen, dass die Angehörige, nachdem die Dame dann verstarb, haben mich dann kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, nach Nürnberg zu kommen, sich das anzuschauen. Und so kam es dazu, dass ich mir das auch angeschaut habe, haben wir dann so kennenlernen, Nachmittag verbracht und dann bin ich dann nach Nürnberg gekommen.
Ja, und geblieben.
Und geblieben, ja.
Weiter in der häuslichen Pflege.
Ja, dann. Das war aber wirklich, dass ich alles, also nicht nur durch Agentur gegangen bin, da war schon wirklich Selbstständigkeit angemeldet. Und ich habe nicht nur, also diese Pflege, weil der Pflegebedürftige hat am Anfang, wo ich gekommen bin, war noch nicht so pflegebedürftig und hat nicht so viel Betreuung benötigt als dann späteren Zeit. Und deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Freizeit gehabt. Ich war dann auch in ein bisschen leichte Gartenarbeit tätig. Also habe dann mal ein bisschen was draußen was gemacht. Also das war wirklich so ein bisschen Ausgleich am Anfang. Ne? Danach, später mit der Zeit, der Patient hat damals Demenzerkrankung gehabt. Mhm. Und mit der fortschreitenden Demenzerkrankung hat auch dann mehr Pflege gebraucht. Dann habe ich immer weniger dann in dem Gartenarbeit und so verbracht. Ne? Mhm.
Ja. 2012 hast du dann bei der Diakonie angefangen. Erstmal als Pflegehelferin, das heißt, dein Abschluss ist zunächst nicht anerkannt worden.
Nein, das wurde nicht anerkannt, dadurch, dass ich mehr als 7 Jahre nicht in der Pflege im Krankenhaus oder in einer stationären Einrichtung, also im Pflegeheim, nicht tätig war. Deswegen musste ich hier mir eine Pflegeschule aussuchen und dort erstmal sogenannte Defizitenprüfung ablegen, wo dann festgestellt wurde, ja, darf ich oder muss ich einen Seminar machen zur Anerkennung oder kann ich direkt eine Prüfung machen, also Anerkennungsprüfung. Und da war ich, damals war die Pflegeschule in der Hallewiese und bei dem Leiter, dem Herrn Ruf, habe ich dann die Prüfung gemacht und der hat auch gesagt, ich benötige gar keine Seminaren zu besuchen, obwohl ich schon angemeldet war, muss ich sagen. Der hat mich dann gleich abgemeldet, hat gesagt, das ist schade, ich soll direkt dann mich selber vorbereiten, weil mein Wissensstand ziemlich hoch war nach seiner Einschätzung. Und dann war ich im Dezember 2012, war ich da bei der Anerkennungsprüfung und die habe ich bestanden und dann hat mir dann Regierung Mittelfranken dann auch gleich das Zertifikat geschickt. Und seitdem bin ich dann als Fachkraft hier tätig.
Ja, aber was für ein furchtbarer Name, Defizitprüfung. Mhm. Also schon so gleich angenommen. Ja. Ja. Da werden Defizite sein, das Vorteil, das ist ja. Schockiert mich echt ein bisschen, dass das so ist. Und letztendlich braucht es dann doch, also in deinem Fall, einen Menschen, der da einfach anders eingegriffen hat.
Ja.
Wir sind das Bildungszentrum und sind Teil des Bildungscampus und unter diesem Dach findet sich auch die ZAK Plus. Mhm. Das heißt Zentrale IQ-Beratungsstelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Mhm. IQ wiederum heißt Integration durch Qualifikation, was ja auch schon wieder so dieses, ich muss erstmal jemanden qualifizieren, ne? Also gar nicht diese Vorannahme, vielleicht könnte der ja schon qualifiziert sein. Die Frage ist, was wichtiger ist oder eher bedarf es Anerkennung oder Qualifikation? Das frage ich mich aber. Wie hast du das für dich selbst empfunden, etliche Jahre im Beruf und eigentlich solltest du dann nochmal eine Prüfung machen?
Für mich war es gar nicht, ehrlich gesagt, was von fachlicher Seite war es gar nicht so schlimm. Ich habe gedacht, naja, okay, das ist jetzt so gegeben, muss ich absolvieren. Ehrlich gesagt hat mich eher mein Ehemann dazu getrieben. Er hat gesagt, mach das, weil du kannst es. Ich habe mich immer noch nicht so getraut, es zu machen. Ich habe gesagt, naja, lieber arbeite ich als Pflegehelferin. Aber er hat gesagt, nein, sollst du das machen. Und es tatsächlich wäre es schade. Was ich aber gleich dazu sagen muss, es ist auch so, dass natürlich die gesetzliche Grundlagen und diesen Aufbau Krankenkassen und sonstiges ist halt in Deutschland anders. Hm. Und das muss man wirklich lernen. Da habe ich von dem Herrn Ruf damals ein paar Bücher als Empfehlung erhalten, die ich tatsächlich dann gelernt habe. Na, die ganze Sozialsystem, wie hier aufgebaut ist und ein wenig die gesetzlichen Lagen, das musste ich tatsächlich lernen.
Ja, gut, das versteht man. Ja. Egal, ob jetzt Pflegehelferin oder Fachkraft, du warst bei der Diakonie von Anfang an im Nürnberger Südosten?
Das war damals Nürnberg Ost und ich war damals im Lauf am Holz tätig. Da habe ich also erstmal, wie gesagt, als Pflegehelferin gearbeitet und dann als Fachkraft. Und da hat man halt mehr Kompetenzen und mehr Verantwortung. Und auch, ich wollte immer wieder dann auch lernen in die Dokumentation, wie man halt die Pflegeplanungen schreibt und so. Da habe ich immer wieder gesagt, okay, das ist wieder so eine Stufe, wo ich das schaffen will und lernen will. Und tatsächlich ist mir das auch gelungen, dann später, wo wir ein anderes System für diese Pflegedokumentation erworben haben, haben wir dann tatsächlich auch andere Stationen dann mitgeschult. Also da war ich immer so, lerne halt gerne.
Ah, sehr schön.
Ja.
Wir nähern uns jetzt hier dem Nürnberger Südosten, wo wir auch sitzen, in einem Raum des Gemeindehauses hier, wo eure Diakoniestation ja auch mit auf, ich sag mal, auf diesem Kirchplatz mit beheimatet ist.
Ja.
Ich würde gern auf euren Alltag als Pflegekräfte zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, es gibt 5 Pflegegrade. Das ist sozusagen das, wie man als Mensch systematisiert wird. Das heißt, ab wann kommt eine ambulante Pflege, wann kommt ihr als Team ins Spiel?
Also wir kommen nicht nur beim Pflegebedürftigen, die die genannte Pflegegrade haben, sondern auch Patienten, die zum Beispiel medizinische Leistungen erhalten sollen. Dazu benötigt der Patient keinen Pflegegrad. Der benötigt bloß vor dem Hausarzt oder Arzt im Krankenhaus eine Verordnung häusliche Versorgung, wo er darauf ankreuzt, welche Tätigkeiten, welche Leistungen die Pflegekraft durchführen soll. Das ist zum Beispiel Medikamentengabe oder die Kompressionsstrümpfetherapie oder Wundverbände. Dazu bräuchte der Patient gar keinen Pflegegrad, weil diese Leistungen, diese medizinischen Leistungen sozusagen, werden von der Krankenkasse dann finanziert.
Ja.
Das zweite sind die Pflegeleistungen, wozu der Patient tatsächlich, es ist Vorteil, wenn er einen Pflegegrad hat, weil nämlich sonst rechnen wir erstmal die Leistungen privat. Also manche Patienten respektive Angehörige sagen dann, ja, wir warten jetzt nicht, bis der medizinische Dienst den Pflegegrad feststellt, sondern wir gehen jetzt einfach auf private Leistungen und wenn dann der Pflegegrad zugestimmt wird, dann können wir dann ab dem Zeitpunkt dann auch mit der Pflegekasse dann abrechnen, die Leistungen.
Das heißt, eigentlich habt ihr so eine ganz breite, ich sag mal, Angebotspalette.
Ja. Also wir versorgen alle, die sich an uns wenden. Natürlich, wir haben auch nicht unsere Kapazitäten, sind begrenzt, versuchen aber wirklich immer wieder auf Kompromisse zu gehen oder wenn es geht, dann 2-3 Wochen warten. Ich sage, wir jetzt pflege ich keine Warteliste, aber empfehle immer den Angehörigen oder den Pflegebedürftigen, sich immer wieder mal melden, weil es ändert sich immer wieder was in der Versorgung, dass jemand zum Beispiel ins Krankenhaus kommt und dann leider nicht mehr zurückkommt oder wenn die Angehörige sich dann entscheiden, dass es in dem häuslichen Bereich nicht mehr gut geht und nicht die Versorgung gesichert ist, dann in die stationäre, also Pflegeheim-Einrichtung gehen oder betreutes Wohnen. Mhm. Also wie gesagt, da ändert sich ständig etwas. Ist wirklich ein dynamischer Prozess im ambulanten Bereich.
Gibt es manchmal auch Situationen, wo ihr denkt, oh, wären wir bloß eher um Hilfe gebeten worden?
Ja, tatsächlich. Es gibt auch Patienten, wo wir auch sehen, weil viele Patienten haben zwar Pflegegrad, tun aber die Pflege innerhalb der Familie oder selbstständig durchführen. Ne? Dann kommen wir immer nur zweimal, je nach Pflegegrad, zweimal oder viermal im Jahr zu sogenannten Pflegeberatung. Wir schauen uns, ob der Patient gut versorgt ist. Und bei manchen hat man schon früher so das Gefühl, sollen wir nicht mal unterstützen? Ich sage immer ganz niederschwellig, einmal in der Woche zum Duschen, dass man sozusagen, dass der Patient auf diesen Geschmack kommt sozusagen, wie das überhaupt ist und das ist doch nicht so schlimm, weil natürlich jeder Mensch ist individuell und dann manche haben auch ein bisschen Schamgefühl, ne, das spielt alles eine Rolle oder denken immer, mein Haus oder meine Wohnung ist nicht schön oder sauber genug, also wir haben da keine Vorurteile. Wir kommen so, nehmen den Patienten so und wollen ihn abholen dort, wo er ist.
Das ist ein schönes Stichwort. Pflegebedürftig heißt ja eben häufig eben nicht mehr so mobil, vielleicht sogar bettlägerig. Das heißt, ihr habt im Zweifelsfall auch einen Wohnungsschlüssel, oder?
Einen Hausschlüssel. Haben wir tatsächlich. Wir haben die Wohnungsschlüssel auf der Station im Schlüsselschrank, wo nur Nummern draufstehen und keine Namen von wem. Und dann, wenn der Patient wirklich nicht so mobil ist oder auch die Angehörigen sagen, ja, lieber geben wir einen Schlüssel, damit sie reinkommen. Falls da etwas ist, dann kommen sie rein in die Wohnung. Und deswegen empfehle ich es meistens den Angehörigen, einen Schlüssel für uns bereitzugeben. Manchmal ist es natürlich auch eine Schwelle, wo dann der Pflegebedürftige selber sagt, nein, ich will das nicht, weil dann hat jemand Fremdes die Schlüssel von meinem privaten Raum und es ist wirklich Bedarf auch ein bisschen Vertrauen, ne? Das ist auch Verständnis, dass es wirklich für den Patienten gut sein könnte. Und dann oft ist es so, dass wir auch die Patienten dann manchmal auf dem Boden vorfinden und dann froh sind, dass wir überhaupt in die Wohnung reingekommen sind. Ja, weil sonst wollen wir nicht gleich Feuerwehr und Polizei alarmieren. Wir informieren oder rufen halt erstmal die Angehörige, ob da etwas wissen, wo der Patient ist, wenn er nicht aufmacht. Also solche Notfälle haben wir auch, ne? Und da jede Pflegekraft weiß, aber was zu tun ist, da haben wir genannte Prozesse und die werden dann abgearbeitet, was zu tun ist in so einem Notfall, wenn der Patient zum Beispiel nicht aufmacht.
Ja. Das heißt aber so im Alltag, habt ihr dann feste Zeiten? Klingelt ihr oder wie kommt ihr einfach rein?
Ja, wir klingeln. Ja. Das ist wirklich so, man kündigt sich an, dass jemand kommt. Wir versuchen wirklich zu vereinbarten Zeiten zu kommen, aber es ist, wie gesagt, manchmal Wetterlage, Verkehrslage, also es spielen so viele Komponente im ambulanten Bereich, wo wir dann auch tatsächlich mal halbe Stunde vor oder mal halbe Stunde nach kommen. Aber ich muss sagen, hier in unserem Raum haben die meisten Patienten Verständnis und warten dann. Manchmal rufen die mich an, dann im Büro, wenn die wissen wollen, ja, ob jemand noch kommt oder wurde ich vergessen. Das kommt auch, dass manche sich halt Sorgen machen. Aber dann sage ich, das ist meine Aufgabe. Dann, wir haben in unserem Computer, in dem System, dass ich auch schauen kann, wo die Pflegekraft sich befindet. Dann kann ich auch dann gleich Auskunft geben, wann ungefähr ein Besuch stattfindet. Ja. Und noch auch, was ich noch erwähnen wollte, auch wenn zum Beispiel Notfall ist, jemand liegt auf dem Boden, dann natürlich versorgen wir und informieren wir Angehörige, informieren wir Arzt oder Sanitäter. Natürlich können wir nicht sagen, naja, jetzt ist meine Besuchszeit zu Ende, ich gehe weiter. Und deswegen verschiebt sich dann auch die Versorgungszeit von dem nächsten Patienten. Ja, aber wie gesagt, da haben die meisten Verständnis und sagen, ja, okay, natürlich, wenn jemand Notfall hat, dann, weil selber denkt man, auch wenn man selber dann irgendwie betroffen ist und man selber die Hilfe benötigt, dann ist man auch froh, dass die Pflegekraft nicht weggeht.
Ja, definitiv. Du hast es schon gesagt, für viele Menschen ist es ganz, ganz schwer. Es ist ein Eingriff letztendlich in den Intimsbereich, wenn da jemand kommt. Da kommt jemand Fremdes. Es ist Scham da. Und ja, auch ein guter Grund, warum jemand sagt, ich möchte nicht in ein Altersheim. Ich brauche diesen Schutzraum zu Hause sozusagen. Und da ist jetzt jemand, der hat eine ganz eigene Biografie, eine ganz eigene Individualität. Spielt es da auch eine Rolle, ob eine Frau pflegt oder ein Mann oder welchem Geschlecht oder auch nicht sich jemand zugehörig fühlt? Das ist ja auch sehr, sehr vielschichtig und man hat, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren da so eine Sensibilität für entwickelt, dass das einen Unterschied ausmachen kann. Habt ihr überhaupt die Kapazitäten, darauf Rücksicht nehmen zu können oder seid ihr dafür sensibilisiert?
Also wir sind tatsächlich sensibilisiert, da wird es gleich bei meinem Aufnahmegespräch auch thematisiert. Und ich habe auch jetzt momentan auf meiner Station eine männliche Pflegekraft und schaue ich schon beim Planung der Touren, dass wenn eine Dame sich nicht von einem männlichen Pflegekraft waschen will, dass wir entweder Kollegin hinschicken oder rufe ich dann die pflegebedürftige Person an und dann vereinbare ich anderen Tag der Versorgung. Beim täglichen Versorgung ist es manchmal also schon schwierig. Manchmal, wenn der Patient dann sieht und die Pflegekraft kennenlernt, dass auch ein bisschen dann die Scham wieder immer weniger wird, dass dann irgendwann sagen, okay, ich lasse mich wenigstens Oberkörper waschen, ne, oder die Füße oder die Haare waschen. Und dann den Rest macht die Kollegin am nächsten Tag oder so, also Intimbereich. Wie gesagt, haben wir viele Patienten, die sagen, okay, Teilkörperwäsche, wie wir das nennen, also entweder von oben bis zum Bauchnabel oder die Beine waschen, das macht auch die männliche Pflegekraft mit. Hm. Ja. Jetzt habe ich auch eine Anfrage gehabt, zum Beispiel, dass eine männliche pflegebedürftige Person will nicht von weiblichen Pflegepersonal gewaschen werden. Und da musste ich wirklich der Ehefrau sagen, dass momentan wir das nicht also bedienen können. Ne, weil die, also einmal in der Woche wäre machbar, da könnte ich dann individuell, aber auch auf, nach dem Dienstplan die männliche Pflegekraft hinschicken. Aber da hat die Ehefrau gesagt, nein, sie würde schon einen festen Tag haben wollen. Hm. Und das ist dann doch nicht so vereinbart. Ne? Hm. Ja.
Ja, desto mehr Grund, dass mehr Männer in Pflegeberufe kommen unbedingt,
also
oder?
Ich bin wirklich auch begeistert, immer wieder, wenn wir auch männliche Pflegekräfte haben, die bringen wieder andere Qualitäten mit. Und ich finde es gut, dass man auch wirklich so homogene Teambildung haben soll, dass also nicht nur Frauen, sondern beide Geschlechter oder auch diverse Geschlechter dann drin sind, ja.
Ja. Wie viele sind bei dir im Team?
12.
Mhm. Und wie viele Menschen pflegt ihr oder seid
momentan
ihr verantwortlich?
Momentan haben wir 82 Patienten zu versorgen. Mhm. Wie gesagt, nicht alle sind täglich in der Versorgung. Manche haben einmal, zweimal in der Woche Dusche. Oder manche Patienten haben alle 2-3 Tage oder jeden Tag Wundverband. Hm. Es ist wirklich, also die Pflegekräfte arbeiten vom 6.20 Uhr meistens so bis 1:30, je nach Tag.
Mhm. Mhm. Also eigentlich im Gegensatz jetzt, sage ich mal, zu einem Altenheim noch ganz gut vereinbar, weil ihr jetzt keine Nachtdienste macht, oder?
Nein, machen wir nicht. Mhm. Wir haben also Frühdienst und dann Spätdienst. Der geht momentan vom 3:30 so bis 9:30.
Hm. Ihr kommt zu Menschen nach Hause und da ist rein statistisch gesehen vermutlich ja nicht immer dieselbe Einstellung so zum Leben, auch zu politischen Fragen. Kann man das ausblenden? Du hast gesagt, so wenn man in der 24-Stunden-Betreuung ist, dann natürlich nicht, da muss die Chemie stimmen. Bei euch ist es ein bisschen anders. Ist das auszublenden oder gibt es doch Grenzen, wo ihr sagt, nein, hier kommen wir nicht zueinander?
Also tatsächlich bis jetzt habe ich keinen Patienten so erlebt, dass man sagt, okay, es ist nicht vereinbart, ne, dass wir dann doch getrennte Wege gehen. Bis jetzt alle Patienten, die wir aufgenommen haben, versorgen wir, egal welche Meinungen, ob es sozial, religiös oder so Welteinstellungen sozusagen, ist uns tatsächlich egal. Wir nehmen jeden Menschen als Individuum und versorgen ihn. Natürlich, vor allem in Corona-Zeit war es sehr präsent, dass diese Meinungsverschiedenheiten waren sehr auch für die Pflegekräfte belastbar, weil wir mussten uns immer wieder schützen und die Angehörige oder die Pflegebedürftige haben dann immer wieder gesagt, naja, lassen Sie die Maske nach unten. Also das war wirklich für die Pflegekräfte, so habe ich es wahrgenommen, sehr belastend, dass wir haben bestimmte Werte, sollen wir auch bestimmte Vorgaben, sollten wir uns da dran halten und dann die anderen haben sich nicht daran gehalten. Das fanden wir sehr schade, also die meisten Pflegekräfte. Und wie gesagt, aber andere Sachen, natürlich die Pflegekräfte sagen, ich muss meine Professionalität bleiben. Ich bin die Fachkraft, ich nehme den Patienten mit seinen Einstellungen und dann im ambulanten Bereich haben wir wirklich diesen Vorteil, dass wir den Patienten versorgen und dann gehen wir, verlassen wir die Häuslichkeit und dann geht es zu dem Nächsten. Und man hat auch nicht die Zeit immer wieder über solche Aussagen nachzudenken. Natürlich, wenn es irgendwelche Aussagen wären, die wirklich rassistisch, sage ich mal, klingen, da musste man schon eingreifen. Und dann geht man in ein Gespräch mit den Angehörigen, mit den Pflegebedürftigen und dann würde ich das schon also so klären wollen, ne, weil das ist etwas, was wirklich gegen den Menschenrechte geht. Das würde ich dann auch doch nicht akzeptieren.
Mhm. Ja, das finde ich gut. Ich meine, wir haben ja nun mal eine Partei in Deutschland, die leider einer Tendenz nahesteht, wo Menschen sagen, jemand jetzt auch wie du
ja,
müsstest das leider Land verlassen.
Richtig, ne? Richtig. Ja, also da denke ich mir, also unsere Station besteht wirklich auch vorwiegend von ausländischen Pflegekräften und dann würden wahrscheinlich 3-4 Pflegekräfte nur bleiben, weil alle Migrationshintergrund haben.
Hm.
Ja.
Nochmal zu den Patienten, die ihr betreut. Du sagst es so nett. Es gibt ja doch so Stereotype von Alten. Das sind so die Altersmilden, die Weisen, aber auch eben die Boshaften und Aggressiven. Da ergeben sich für mich verschiedene Fragen. Die erste Frage, gibt es diese Typen?
Doch, gibt es. Also jeder Patient ist anders und wie gesagt, manche sind schon herausfordernd in ihren Fragen oder ihrer Versorgung. Also es ist schon wirklich so, dass manche Patienten denken, also heute oder eine Woche ist die Versorgung in Ordnung, dann nächste Woche soll es um 10 Uhr stattfinden, dann in 2 Wochen wieder nur einmal um 12 Uhr. Es ist wirklich manchmal so herausfordernd, aber dann ist es meine Aufgabe, den Kontakt zu suchen und dann sagen, so, jetzt ist der Datum, wir schreiben es alles fest auf und dann ist es schriftlich verfasst und so wird es dann laufen. Und dann teile ich es meistens auch den Angehörigen, damit die wissen, okay, so und so haben wir es am Datum festgelegt und so wird dann die Versorgung stattfinden und nicht immer wieder Änderungen.
Hm.
Und manche sind wirklich sagen immer meistens, egal wann ihr kommt, Hauptsache es kommt jemand, weil wie gesagt, für die meistens ist es der einzige Besuch, der am Tag kommt, ne, die Pflegekraft. Ja.
Und welchen Typ, sag ich mal, gibt es mehr, den Griesgram oder den Altersmilden?
Den Altersmilden,
ja.
Also wirklich zu 90%. Es sind wirklich nur paar Patienten, die dann immer wieder, wie gesagt, ein bisschen herausfordernd sind, aber sonst die meisten sind wirklich, haben Verständnis, wissen auch, schätzen die Arbeit, dass bei jedem Wind und Wetter die Pflegekräfte kommen und auch gute Laune und mal auch Gesang mitbringen.
Ja,
das freut die wirklich, ja, oder halt mein lustigen Spruch, das belebt dann auch die bisschen die Versorgung, sag ich mal. Ja.
Ich habe die Tage in Vorbereitung auf dieses Gespräch einen Artikel in der Zeit gelesen, wo stand, wie verhindere ich das eben, dass ich zum Griesgram werde im Alter. Also ich nehme jetzt bewusst dass die männliche Form, weil das aufgehängt war in einem Film mit Clint Eastwood. Und da war tatsächlich, die Weichen stellt man eigentlich schon so in unserem Alter.
Ja.
Eben auch mit Humor.
Richtig.
So,
ja.
Ja, nicht alles so bitter ernst nehmen. Natürlich auch eine große Portion Selbstreflexion schon mitbringen.
Ja.
Ein Blick auf das, was möglich ist, realistisch möglich ist oder dann eben auch nicht mehr möglich ist. Und ja, auch loslassen lernen.
Richtig.
Ja.
Das ist bei vielen nicht so wahr. Natürlich, jeder hat dann solche Vorstellungen, wie würde ich es gerne haben und dann diese Unzufriedenheit, diese innerliche, dann übertragen an die Pflegekräfte. Aber wie gesagt, wir müssen einfach professionell bleiben. Natürlich auch das ernst nehmen, diese Aussagen, die der Patient gegenüber uns dann äußert. Aber doch auch dann manchmal, sage ich mal, auch die Pflegekräfte sagen dann, ja, sie sollen wirklich schätzen, dass sie noch zu Hause sind, dass sie was zum Essen haben und wirklich Dach über dem Kopf. Und dann knicken wir sozusagen die Griesgrämigen, die dann sagen, ne, ja, alles ist so schlecht. Und ja, wie gesagt, mit Lächeln und guter Laune arbeitet sich auch einfacher.
Ja, das glaube ich. Aber es gibt trotzdem ja auch Menschen, die tatsächlich im Alter so eine Wesensveränderung durchmachen, oder?
Ja. Also das ist vor allem auch die Demenzerkrankten, ne, die sind wirklich so, dass wenn wir die mitbegleiten in Jahren, dass die immer weniger dann von sich geben. Wir müssen dann auch, die Arbeitsweise ist dann ganz anders. Wir müssen fokussiert, ohne irgendwelche Nebengeräuschen, nur mit dem Erkrankten dann erarbeiten. Die Anforderungen kurz und knapp formulieren, damit es auch schnell wie möglich noch im Gehirn ankommt, damit er das versteht, was wir wollen. Wie gesagt, das ist Versorgung, die wirklich nicht nur psychisch, sondern auch physisch anstrengend ist und auch Zeit mit sich bringt. Also muss die Pflegekraft Zeit mitbringen. Ne? Die kann man nicht so schnell, weil je schneller man irgendwie die Versorgung abschließen will, desto länger dauert es bei solchen Patienten. Na, die.
Bekommen Sie dann als Pflegekraft auch mal so richtig, ich sag mal, körperliche Gewalt oder Wut oder Aggression zu spüren?
Es gibt tatsächlich Patienten, die dann auch schlagen oder versuchen, ne, dass wirklich die Pflegekräfte gehen dann gleich einen Schritt zurück, damit wirklich nichts passiert. Solchen Patienten haben wir, also selten, muss ich sagen. Aber da wirklich, wenn auch medikamentös der Patient nicht so richtig eingestellt ist und wenn es dann mit Medikamenten nicht so verhandelbar ist, dass der dann die Versorgung zustimmt und mitmacht, dann empfehlen wir wirklich, dass meistens gehen die Patienten dann auch ins Pflegeheim. Mhm. Weil auch die Angehörige sind dann so am Limit der Belastung, wo dann wirklich nur diesen einen Ausweg gibt, weil die meistens in der Nacht aufstehen und wirklich dann randalieren und dann wirklich, ist es auch eine Gefahr für die Angehörige, die in dem Haushalt leben. Ja.
Es ist beruhigend zu wissen, dass es eine Minderheit ist, also dass es eine seltene Fälle sind, aber trotzdem kommt es vor. Werden Sie da drin geschult oder können Sie das auch im Team dann aufarbeiten, wenn sowas passiert?
Ja, also das besprechen wir immer in den Dienstbesprechungen oder auch im Team, wenn es akut ist, dann fragen wir, also derjenige, der schon die Versorgung gemacht hat, was hast du gemacht, worauf muss ich aufpassen? Also es ist wirklich ein Austausch in der Station, dass wir wirklich auf schon die kleinen Anzeichnungen reagieren, dass wir nicht irgendwie das ausreizen, bis sowas kommt. Es zeigt sich schon gleich am Anfang, wenn der Patient nicht möchte. Und dann sagen wir das auch den Angehörigen, wir lassen die Versorgung. Wir gehen dann nicht in die Gewalt rein mit Gewalt. Ja, jetzt müssen sie sich da waschen oder Sonstiges. Wenn wir gleich sehen, es geht nicht, dann lassen wir das. Und dann sagen wir kommen morgen und versuchen es wieder. Also das ist wirklich so etwas, wo auch manchmal die Angehörige damit Probleme haben, na, wenn dann die sagen, nein, heute ist der Duschtag und heute muss derjenige gewaschen werden, obwohl er will oder nicht. Gegen solchen Aussagen habe ich schon auch was dagegen, sage ich, nein, der Patient entscheidet selber, wann er gewaschen werden will oder nicht. Mhm. Ja. Natürlich ist es auch damit verbunden, dass man sagt, okay, bis zu gewisser Grenze, aber wie gesagt, ich sage, wir kommen immer wieder und irgendwann ist der Patient dann auch einverstanden und dann ist die Pflege anders, da ist nicht gleich die negative Stimmung, dass der sagt, nein, jetzt will ich euch gar nicht, ne, das passiert auch, da muss man immer die Kompromisse schließen, nicht nur von unserer Seite, aber auch wenn der Patient sagt, nein, ich möchte keine Versorgung dreimal täglich, wie meine Angehörige das wollen. Ich will nur, dass sie einmal am Tag kommen und eventuell nochmal mittags anrufen, ob alles in Ordnung ist. Wie gesagt, da muss man auch auf den Pflegebedürftigen eingehen, der eigentlich entscheidet, was er braucht und was nicht.
Mhm. Eigentlich, auch wenn das im Alltag vielleicht für einen Angehörigen schwer auszuhalten ist, aber es muss okay sein, ob derjenige jetzt riecht, sag ich mal. Mhm. Das ist aber ein sehr würdevolles Bild, auch wenn wir natürlich das Bild haben, da muss jemand sauber und geschniegelt im Sessel sitzen, eigentlich ist das...
Eigentlich nicht, ne? Ja. Also es ist natürlich, wir weisen immer wieder darauf hin und versuchen es, soweit es geht. Aber wie gesagt, wenn der Patient sagt nein, dann heißt es für uns nein. Es ist die meiste Problematik haben die Angehörigen damit, ja.
Ab wann ist ein Mensch alt?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde mal sagen, wenn er sich so fühlt. Das, also ich würde da gar keine Grenzen setzen. Wir haben auch eine 94-jährige Patientin, die wirklich in den hohen Alter noch alles fast selber macht, benötigt wirklich nur die Medikamentengabe und dass wir ihr die Hörgeräte einsetzen ab und zu, wie sie, dass wir ihr Blutdruck messen, aber sonst benötigt sie gar nicht. Wir haben auch dann wirklich 60-jährige oder 65-jährige Patienten, die pflegebedürftig sind und im Rollstuhl sitzen. Also wie gesagt, das ist, wenn der Patient sich nicht alt fühlt, dann ist es natürlich nicht alt für mich. Ne? Ja. Natürlich gewisse Grenzen gibt es und in den Statistiken gibt es immer die Altersgrenze und so, aber wie gesagt, das ist nur eine Zahl.
Aber das führt mich zu der Frage, wie jung oder wie alt war der jüngste Patient, Patientin, den du oder den ihr im Team hattet?
Wir haben einen, nur für bestimmten Zeitraum haben wir einen, denke ich, der war 22. Der hat Medikamentengabe benötigt, also war kein Pflegebedürftiger in dem Sinne. Aber da die Mama Urlaub machen wollte, bisschen Auszeit für sich, dann haben wir den übernommen, damit, wie gesagt, sie in Urlaub geht. Und sie hat gesagt, man muss immer wieder schauen, damit er dabei sein, der Pflegekraft die Medikamente richtig einnimmt, weil das war wirklich wichtig, war lebensnotwendige Medikamente. Das war. Sonst haben wir natürlich auch in einem Pflegebedürftige, auch Jugendliche, da gehen wir nur zweimal im Jahr zu diesem Beratungsgespräch und schauen, ob die Familie die Pflege richtig durchführt oder wenn irgendwelche pflegerischen Fragen oder bürokratische Fragen, was mit Pflege oder Pflegeversorgung zu tun hat, die beantworten wir dann vor Ort. Aber es sind im Defekt keine unsere Kunden, weil die Pflege wird durch Angehörige gemacht.
Ja. Der Regelfall sind eben doch die, wie auch immer, jung gebliebenen älteren Menschen, die irgendwann ja auch sterben. Spürt ihr das, wenn der Lebensweg einer der Menschen, die ihr begleitet, zu Ende geht?
Ja. Das spürt man da, wie gesagt, in dem Team sind auch Pflegekräfte, die schon mehrere Jahre in der Pflege arbeiten und es gibt Anzeichnungen, natürlich auch körperlich, auch psychisch, auch manche Patienten äußern es selber, dass sie das schon spüren, dass der Lebensweg zu Ende geht. Wir sind ja geschult, wir haben auch unsere Palliativ-Care-Kräfte, die auch geschult sind und ich bin selber so in einem Palliativkreis, wo wir immer wieder auch unseren Palliativkofferchen nehmen. Wir haben es auf jeder Station und da gibt es mal Düfte, mal so Handstreichler oder mal ein Gebetsbuch oder irgendwelche Bücher, die auch der Patient hören will oder Gedichte. Und dann gibt es auch solche palliative Fälle natürlich, die wir versorgen. Aber da geht es nicht mehr um diese klassische Pflege, sondern eher um die Betreuung und sich Zeit lassen und auf den Menschen eingehen. Welche Bedürfnisse hat er? Hat er Schmerzen? Hat er trockene Lippen? Benötigt er so da die Pflege? Also die Pflege ist ein bisschen spezieller und intensiver. Ja.
Sterben die Menschen eher dann, wenn ein Mensch dabei ist oder sterben sie eher, wenn man nicht mehr da ist?
Ist unterschiedlich. Ist wirklich, gibt's diese zwei Typen, also im häuslichen Bereich, die alleine sterben wollen, die tatsächlich warten, bis jemand mal einkaufen geht und dann versterben die. Und manche warten, bis derjenige kommt, will nicht gehen, bis wirklich derjenige, auf dem sozusagen gewartet wird, da war. Und dann versterben die. Ja.
Du hast gerade schon gesagt, die Arbeit verändert sich, die Pflege verändert sich, also im Hinblick auf palliative Maßnahmen. Ich habe immer gelesen, Menschen bereiten sich auf ihren Tod vor, indem sie nichts mehr essen.
Mhm.
Also sie sterben nicht, weil sie nichts mehr essen oder Nahrung zu sich nehmen können, sondern sie essen nichts mehr, um sterben zu können.
Mhm.
Das kann für Angehörige ja auch unglaublich schwer auszuhalten sein. Du hast es schon gesagt, seid ihr dann auch wieder eigentlich fast mehr wieder für Angehörige da in eurer Arbeit?
Ja, ja, also ich sage das auch immer zum Beispiel, wenn wir jemanden mitbegleiten die Jahre, dann wissen wir schon, wie die Angehörige sind und dann arbeiten wir sozusagen im Voraus, ne, dass irgendwann wird sich das Bild ja dann verschlechtern, am schlimmsten oder na, schlimmsten kann man auch nicht sagen, aber am so hohe Anforderungen haben die Angehörige, die zu uns kommen und sagen, wir haben schon einen palliativen Fall und jetzt wollen wir das ermöglichen, dass jemand zu Hause verstirbt, da gleich bei dem Erstgespräch muss ich immer wieder gleich sagen, es muss einem bewusst sein, dass derjenige wirklich keine Nahrung will und dann auch wirklich die Erscheinungsbegleitung auftreten. Damit muss man wirklich klarkommen, weil es ist natürlich nicht immer wieder ein schönes Bild, wenn jemand dann wirklich so ganz alles ablehnt und dann auch Probleme dann, also eventuell auch röchelt und so oder so ganz, ganz wenig oder flach atmet. Das muss man wirklich aushalten können. Und da müssen wirklich die Angehörigen sich diesem Bild bewusst werden. Und wie gesagt, manche kriegen so Panik, die dann zum Hausarzt rennen und sagen, ja, jetzt wollen wir doch Infusionen und so. Wir sagen immer, wenn der Arzt auch sagt, es bringt ja eventuell eine Woche, ne, der Patient wird trotzdem gehen. Wir sagen immer, Hauptsache der Patient hat keine Schmerzen und wir schauen, dass er dann auch wirklich die Lippen- und die Mundpflege stattfindet, damit es nicht alles so trocken ist, na, die Atemwege. Und wie gesagt, auch diese Dufttherapie ist sehr, sehr gut als mitbegleitende Therapie sozusagen, damit der Patient loslassen kann und so ein bisschen zur Ruhe kommt. Es gibt wirklich verschiedene Arten, wie man das dann zusammen mit den Angehörigen dann mitbegleitet. Aber wie gesagt, da kann man, manche sagen dann trotzdem nein. Wir können es nicht und dann geht der Patient doch dann ins Krankenhaus. Da will ich auch keinen dann verurteilen, wenn er sagt, okay, ich habe es probiert, aber es geht nicht. Ich kann mir so meinen Angehörigen nicht anschauen.
Es ist ja nicht immer so der Fall, dass Angehörige auch mit im Haus sind. Das heißt, euch begleitet ja immer der Gedanke, ich öffne jetzt diese Tür, ich weiß nicht, was dahinter ist. Du hast schon gesagt, ihr findet auch Menschen auf dem Boden wieder.
Richtig.
Es kann auch sein, derjenige liegt da und ist verstorben.
Ja, ja.
Ist das etwas, so eine präsente Angst oder lernt ihr mit diesem Gedanken umzugehen? Ist das etwas, auf das man überhaupt vorbereitet sein kann?
Also man kann es lernen. Ne, natürlich ist es immer wieder eine Situation, die nicht so oft vorkommt, Gott sei Dank, sage ich mal. Aber die Pflegekräfte sind natürlich geschult und wissen, was zu tun ist in dem Fall. Wir haben auch in unserem Qualitätsmanagement die Prozesse für solche Notfälle oder wenn man jemanden in der Häuslichkeit findet, der verstorben ist, da geht man diesen Prozess dann durch.
Ne?
Der Notarzt wird angerufen, die Angehörige werden verständigt und wie gesagt, es ist traurig, aber das ist Teil des Lebens. Also das ist etwas, was wir auch gelernt haben. Ne?
Kann man da auch Angehörige unterstützen, weil die haben ja genauso diese Ängste.
Ja. Ja.
Oder wahrscheinlich sogar noch eben viel stärker.
Viel stärker, als ja. Ja. Also das ist tatsächlich in der Versorgung, wenn die Angehörige da sind, dass man schon denen sagt, jetzt ist wirklich die Zeit, falls noch nicht stattgefunden hat, so ein Gespräch zu führen mit dem Pflegebedürftigen, damit die wissen, was will er, ne, diese Bestattungsinstitut und so, das muss man alles im Voraus vorbereiten. Und ich finde das wirklich umso schöner, wenn man auch solche Themen, die natürlich nicht so gut sind, das sind halt schon eher so traurigere Themen, aber da finde ich es wirklich gut, dass derjenige dann auch die Möglichkeit hat, seine Wünsche zu äußern. Und dann haben auch die Angehörigen, die Verbliebenen dann nicht immer wieder, ja, was machen wir jetzt? Wie will derjenige dann bestattet werden oder so? Ist besser, sich schon im Lebenszeiten damit zu verfassen. Ne?
Ja.
Ja.
Das ist ja auch im Falle des Todes die Frage, wie nehme ich Abschied? Also da wäre meine Frage, wie macht ihr das im Team? Habt ihr da Rituale für euch? Beziehungsweise welche Rolle spielt da auch die Biografie desjenigen, derjenigen, die da verstorben ist? Nicht jeder ist evangelisch, ne? Ihr seid evangelische Diakoniestation, aber nicht jeder ist es. Wie geht ihr damit um?
Also wir haben auf unserer Station so eine Ecke, Trauerecke, wo wir so Kerze anzünden, natürlich jetzt aus Sicherheitsgründen die LED-Kerze anzünden. Dann schreibe ich den Namen und Geburts- und Datum des Versterbens drauf auf die Karte. Und dann haben wir so ein Erinnerungsalbum, wo wir dann Foto und so ein paar Aussagen zu dem Leben, zu den Lebzeiten des Patienten, die wir mit dem erleben durften, die uns immer so geprägt haben. Und wir haben auch so, schreiben wir Trauerkarte, manche Pflegekräfte gehen auch zur Beerdigung und bei jedem Dienstbesprechung ist dann auch die 15 Minuten Zeit, um den Verstorbenen zu erinnern, wie er war, was war die lustige Zeiten oder in der Versorgung, was wir mit ihm erlebt haben oder was hat uns da geärgert an ihm. Also wirklich so den Menschen nehmen, wie wir ihn auch empfunden haben. Natürlich dadurch, dass wir auch zu der Gemeinde hier im Altenfurt und die Fischbacher Gemeinde unterstützt uns auch, haben wir sogenannte Leinseelsorge. Das bedeutet, wir dürfen auch nicht nur die Versorgung bei den Pflegebedürftigen durchführen, sondern wir dürfen auch seelsorgerlich als Laien tätig sein. Wie gesagt, da ist die Zeit für ein Gespräch mit dem Angehörigen und ich empfehle auch den Hintergebliebenen, gibt's auch vom Stadt Nürnberg eine Dame, die dann auch Trauerbegleitung durchführt. Also ich rufe dann immer wieder mal dann an die Angehörige nach 1-2 Monaten und frage, wie es denen geht und wenn dann dieses Bedarf ist, dann verweise ich auf die Dame, die dann die Trauerbegleitung macht.
Das heißt, sprecht ihr schon, wenn ihr in die Pflege reingeht, mit denjenigen, wie ist, hast du einen Glaubenshintergrund, hast du einen kirchlichen Hintergrund oder können die auch sagen, oh, bleib mir damit vom Hals? Also wenn es sozusagen an Sterben geht oder jemand gestorben ist, ist ja im kirchlichen Kontext das so, dass häufig eben ein Pfarrer geholt wird. Und dann noch mit den Angehörigen eine Aussegnung macht. Auch so ein für viele ja auch hilfreiches und wichtiges Ritual. Macht ihr das mit oder sagt ihr auch bewusst, nein, der wollte das nicht?
Also da gehen wir wirklich, fragen wir schon in Biografiearbeit, wie die Wünsche sind. Also wenn sich das jemand nicht wünscht, dann natürlich akzeptieren wir seinen Wunsch und dann gehen wir nicht auf solche religiöse Wünsche nicht ein. Aber die meisten hier in der Gemeinde sind tatsächlich religiös und das wird auch so gewollt. Wie gesagt, die meistens die Angehörige, das ist hier im Alten von dem Fischbach so, da spürt man schon, dass es so eher so ländliche, also Stadtrandgebiet, dass alles schon geplant ist und alle wissen schon, was zu tun ist. Na, da wird der Pfarrer dann angerufen und da, wie gesagt, brauchen wir noch nicht, also wir fragen nach, ne, ob alles geregelt ist. Und dann machen das aber die Angehörigen. Es ist wirklich, kann ich mich jetzt nicht so schnell entsinnen, dass ich selber deinen Pfarrer gerufen habe.
Ich komme jetzt mit ein paar ganz schnöden Zahlen noch um die Ecke. Es gibt in Deutschland 16.500 Pflegeheime, nicht ganz so viele, aber fast so viele, 15.400 ambulante Pflegedienste. Das heißt in Summe gut 30.000 Einrichtungen, die sich stationär oder ambulant professionell um Pflege kümmern. Demgegenüber stehen aktuell 5 Millionen Pflegebedürftige. Das heißt, diese Zahl beschreibt diejenigen, die auch Leistung aus der Pflegekasse erhalten. Und das heißt auch, der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen wird von den eigenen Angehörigen zu Hause gepflegt. Du hast es ja immer wieder erwähnt, was für eine wichtige Rolle die Angehörigen in der Pflege spielen. Das heißt nochmal, die offizielle Statistik, die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird allein durch die zunehmende Alterung bis 2055 um 37% zunehmen. Laut den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, aus denen ich hier zitiere, wird ihre Zahl von rund 5 Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen. Jetzt kann jede von uns rechnen, wie alt sie selber ist oder die eigenen Eltern oder eben Freunde, Bekannte. Vor diesem Hintergrund hat die damalige Bundesregierung 2019 die konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen. Im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege haben sich Bund, Länder und alle relevanten Akteure zum Ziel, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsalltags und der Arbeitsbedingungen von beruflich Pflegenden und zur Stärkung der Ausbildung in der Pflege verständigt. Also Ziele sind mehr Auszubildende, bundeseinheitliche Personalbemessung, höhere tarifliche Entlohnung, bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pflege unter anderem. Ich habe im Zuge dessen eine Studie gesehen vom Bundesministerium für Gesundheit, die entstanden ist in den Jahren 2020 bis 2023, die ganz spezifisch auf die Arbeitsplatzsituation Pflegender schaut. Und oh Wunder, will man sagen, das Thema Vereinbarkeit von familiärer Pflege, Familie und Beruf ist für beruflich Pflegende eine der wichtigsten Attraktivitätsfaktoren, um diesen Beruf ausüben zu können überhaupt. Und innerhalb dieser Kategorie ganz oben das Thema Kinderbetreuung. Warum ich diese lange Vorrede tue, du hast neben Familie und Beruf 2021 noch ein Bachelorstudium an der Hamburger Fernhochschule im Pflegemanagement gemacht. Wie hast du das geschafft?
Also Langeweile hatte ich nicht. Also nochmal möchte ich wirklich nochmal erwähnen, Angehörige sind wirklich der größte ambulante Pflegedienst, das muss man sagen. Hut ab von allen, die sich in irgendwelche Anteile das machen und wirklich, es ist Riesending, was die da schaffen. Müssen auch selber noch arbeiten, die meisten. Ja, und mit mir war es einfach so, dass ich schon alle notwendige Vorbildungen gemacht habe und dann meine damalige Stationsleiterin hat immer gesagt, na ja, ich weiß nicht mehr, was soll ich dir nochmal anbieten, geh studieren. Und tatsächlich habe ich auch zu Hause das angesprochen und mein Mann hat auch zugestimmt, hat gesagt, ich werde dich im häuslichen Bereich dann auch unterstützen. Sozusagen, wir haben uns die Haushalt zu Hause, private Haushalt dann aufgeteilt. Und er hat mich dann auch ermöglicht, mein Studium durchzuführen. Ich habe auch tatsächlich immer mehr Stunden gearbeitet und war nicht immer einfach, ne? Die Vorbereitung auf Klausuren, die Vorlesungen und sonstiges, die Hausarbeiten zu schreiben, noch zusätzlich als Mensch, der deutsche Sprache nicht so hundertprozentig mächtig ist, aber ich, wie gesagt, habe halt probiert und es hat mich sehr bereichert, muss ich sagen, um diese ballende Herausforderungen, die auf uns zukommen, besser zu verstehen, aber auch kritisch manche Maßnahmen kritisch hinterzufragen, ob das alles so Sinn macht, wie das jetzt läuft. Wie gesagt, war sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit, aber bin froh, dass ich das gemacht habe, würde ich auch jedes Mal wieder machen.
Ja, und dadurch konntest du hier die Pflegedienstleitung übernehmen.
Genau,
ne?
Ja, das war auch das Plus, dass ich dann die Leitung der Station übernommen könnte dann mit meinem Studium.
Ja, ja, und mit diesem Wissen und all deiner Erfahrung, was wünschst du dir für die Zukunft oder auch von der Politik? Was muss passieren? Weil wir haben ja eben diese Zahlen.
Ja, also die Zahlen sind wirklich niederschmetternd, muss ich schon sagen. Was auf uns zukommt, nicht alle mögen es schon hören, aber diesen Termin demografischer Wandel ist alle Munde. Wir wissen, wie die sich das alles auf die, nicht nur auf die Pflege auswirkt, aber in allen Bereichen. Und wir müssen wirklich jetzt handeln und Maßnahmen liefern, weil sonst habe ich manchmal das Gefühl, das fährt irgendwann an die Wand, die ganze Gesundheitswesen. Nicht nur die ambulante Pflege, wie gesagt. Wir wollen den Mitarbeitenden anständige Bezahlung ermöglichen. Natürlich kostet die Pflege jedes Jahr mehr. Das ist auch wirklich, dass die Pflegebedürftigen sich mal auch mal leisten müssen. Ne? Also das ist, es geht also vorwiegend um Finanzierung, ne, der Leistungen und die faire Bezahlung für diesen schönen, aber sehr körperlich und psychisch anstrengenden Beruf.
Hm. Aber den du nach wie vor liebst.
Ja, liebe ich. Ich habe mich dafür entschieden und ich gehe jetzt die Herausforderungen immer an, jeden Tag aufs Neue. Wie gesagt, uns fehlen Pflegekräfte. Natürlich würde ich auch den Patienten die optimalteste und die nach allen Wünschen würde ich da gerne eingehen, aber manchmal ist es wirklich noch Kompromiss suchen, weil wir doch nicht so können, wie wir gerne hätten. Und aber bis jetzt geht es noch. Also ich denke mir, in 5 oder 10 Jahren wird es immer dann schwieriger. Aber ich bin froh, dass unsere diakonische Station der Gemeinde angesiedelt ist. Ich finde das, irgendwie kommen wir eventuell in den Biografie zurück zu den früheren Gemeindeschwestern, die sich dann nicht nur um Pflegebedürftigen gekümmert haben, sondern präventiv aktiv waren, dass man schon in jüngeren Jahren dann sagt, okay, da und da gibt's die Vorbelastung, passt auf und so, da diese Aufklärung stattfinden soll, dass man nicht nur heilt, sondern präventiv arbeitet. Das würde ich mich auch wünschen, dass da ein bisschen gestärkt wird, diese Prävention der Pflegebedürftigkeit oder allgemein in allen Bereichen Krankheiten, die wir schon kennen, was auf uns zukommt. Na, jeder weiß schon ungefähr, wo seine Belastungen hat, ja.
Hast du selber Angst vorm Altwerden?
Nein, überhaupt nicht. Ja, ich natürlich, man denkt als professionell vorbelastet, sag ich mal, ja, dass wenn auch im Freundeskreis sich manchmal jemand ein Haus baut, dann sag ich mal, oh Gott, die Treppen, na, in 40 Jahren. Würdest du anders denken? Das sehe ich jetzt schon so, dass ich sage, okay, wenn dann wirklich alles ebenerdig und mit Dusche, wo auch Rollstuhl reinpasst oder halt Toilettenstuhl, also das ist schon diese professionelle Deformierung,
ja,
die dann im Kopf ist, im Ausblick auf Zukunft.
Ja. Und hast du Angst vorm Sterben?
Früher ja, muss ich sagen, aber seitdem wir diesen Palliativkreisel aufgemacht haben, nicht mehr. Das war vor, denke ich, 3 oder 4 Jahren. Und da treffen wir uns immer einmal im Quartal. Und das nimmt wirklich so viel weg. Und je mehr sterbende Menschen man begleitet, desto weniger Angst man hat.
Ja.
Ja. Ja.
Das sind so tröstende, wunderbare Worte. Und du hast mich vorhin begrüßt. Ich habe geklingelt in der Diakoniestation und du hast gerufen, hallo, ich bin die Lubi. Und vielen, vielen Dank, dass du so hast in deinen Alltag blicken lassen, in das von deinem Team und für mich sehr viel differenzierten Blick auf das, was Altwerden bedeutet, was aber auch Pflege bedeutet, eröffnet hat. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.